ARD.
Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Norden des Gazastreifens stößt das israelische Militär, nach Angaben von Bewohnern, immer weiter in das Gebiet rund um das Flüchtlingslager Jabalia vor. Das israelische Militär hat die Bewohnerinnen und Bewohner von 22 Dörfern im Süden des Libanon dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Und die Ukraine greift weiter Ziele in Russland an. Das sind einige unserer Themen heute am Samstag, den 12. Oktober um 16 Uhr. Im Norden des Gazastreifens stößt das israelische Militär, nach Angaben von Bewohnern, immer weiter in das Gebiet rund um das Flüchtlingslager Jabalia vor. Die Angriffe erfolgten demnach aus der Luft und mit Bodentruppen. Von Israel liegt keine aktuelle Stellungnahme vor. In den vergangenen Tagen hatte das Militär mitgeteilt, dass seine Streitkräfte bei Einsätzen in Jabalia und in nahegelegenen Gebieten zahlreiche Extremisten getötet, Waffen sichergestellt und militärische Infrastruktur untauglich gemacht hätten. Der Einsatz in dem Gebiet begann vor einer Woche. Ziel ist es laut Israel, die Hamas daran zu hindern, sich neu zu gruppieren. Nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden wurden im Verlauf der vergangenen Woche rund 150 Menschen in Jabalia getötet. Hilfsorganisationen zufolge stecken tausende Menschen in dem Flüchtlingscamp fest. Das israelische Militär hat die Bewohnerinnen und Bewohner von 22 Dörfern im Süden des Libanon dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Betroffen sind Ortschaften, die jüngst bereits Ziel israelischer Angriffe waren und von denen viele schon fast völlig verlassen sind. Das israelische Militär begründet seine Evakuierungsaufrufe mit dem Vorwurf, dass sich in den Dörfern Waffenverstecke der Hisbollah befänden. Die radikal-islamische Miliz weist das zurück. Und wir blicken auf den Ukraine-Krieg. Die Ukraine greift weiter Ziele in Russland an. Bei einem Drohnenangriff auf die russische Grenzregion Belgorod ist nach Angaben der dortigen Behörden ein Mensch getötet worden. Eine Drohne sei in dem Dorf Ustinka eingeschlagen, teilte der Gouverneur der Region mit. Außerdem hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben ein Treibstoffdepot in der von Russland besetzten Region Luhansk in der Ostukraine angegriffen. Auf dem Gelände sei ein Feuer ausgebrochen, teilte der ukrainische Generalstab mit. Die Anlage habe der Lagerung von Öl und Treibstoff für die russischen Invasionstruppen gedient. Um die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine erhöhten Anforderungen der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr mehr Soldaten. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Faber von der FDP rechnet mit mehr als 30.000 zusätzlich erforderlichen Armeeangehörigen. Mehr dazu von Lissy Kaufmann aus Berlin.
Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Faber, es seien zusätzlich 35.000 Soldaten nötig. Hintergrund ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die NATO will deshalb die Zahl der Kampftruppenbrigaden ab 2031 erhöhen, Berichten zufolge von 82 auf 131. Für das deutsche Heer hieße das künftig 5 Divisionen mit 100.000 Soldaten, so der Verteidigungspolitiker Faber von der FDP. Um das zu erreichen, müssten laut Faber auch die Ausgaben für die Verteidigung steigen, von derzeit 2 auf dann 3% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius fordert seit längerem mehr Geld für sein Ressort und mehr Soldaten für die Bundeswehr. Er plant außerdem ein neues Wehrdienstmodell.
Der ukrainische Präsident Selenskyj war gestern während einer dreitägigen Europatour auch in Berlin zu Besuch. Bundeskanzler Scholz sicherte der Ukraine dabei weitere Waffenlieferungen im Wert von 1,4 Milliarden Euro zu. Der Besuch des ukrainischen Präsidenten ist auch Thema im NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien. Außerdem geht es um die Absage des Ukraine-Unterstützertreffens, das heute hätte in Ramstein stattfinden sollen. US-Präsident Biden hatte seine Teilnahme ja wegen Hurricane Milton abgesagt. Anna Engelke hat den Militärexperten der Münchner Sicherheitskonferenz Nico Lange befragt, was die Absage des Treffens für Europa und die weiteren Entwicklungen in der Ukraine bedeutet.
Ja, man wundert sich. Man wundert sich, weil sehr viele, auch Staats- und Regierungschefs und hohe Politiker in Europa, seit einiger Zeit davon sprechen, Europa müsse mehr machen. Europa müsse eigenständiger sein und man mache sich Sorgen um mögliche Wahlergebnisse in den USA. Jetzt hat man monatelang darüber gesprochen, dass man sich Sorgen macht, aber was hat man denn jetzt eigentlich gemacht, um sich auf jede Eventualität vorzubereiten? Und ich finde es schwach, dass die Europäer nicht dazu in der Lage sind zu sagen, wir unter europäischer Führung machen das Treffen der Kontaktgruppe jetzt trotzdem, das ja ein Problem der europäischen Sicherheit bearbeitet. Wir müssen sowieso für diese Kontaktgruppe mehr Verantwortung übernehmen Und dass man es jetzt verschiebt, möglicherweise absagt, weil Joe Biden nicht kommt, sagt was über die mangelnde sicherheitspolitische Eigenständigkeit der Europäer aus.
Und wie sehr freut sich jetzt der Mann im Kreml, Putin, darüber, dass Selenskyj hier in Ramstein keine große Bühne bekommt?
Putin verfolgt sicherlich sehr genau, was auf der Seite der Unterstützer der Ukrainer passiert. Insbesondere, weil er gar nicht so sehr auf militärische Erfolge in der Ukraine setzt. Da sind die russischen Möglichkeiten sehr begrenzt. Sondern weil er darauf hofft, politisch Veränderungen zu erreichen, weil die Kohäsion in der EU bei den europäischen NATO-Partnern schwächer wird, weil die Amerikaner sich möglicherweise anders verhalten. Deswegen wird er das genau nicht nur beobachten, sondern sich auch überlegen, wie kann man mit Äußerungen, mit Gerüchten, mit Desinformationen auch da noch hineinpieken. Und wir haben ja auch gesehen, wieder mal über eine italienische Zeitung ein Gerücht, das gestreut wurde, das ja mittlerweile von Selenskyj auch als russische Desinformation benannt wurde, dass Putin auch versucht, jetzt die Situation noch auszunutzen. Jetzt gibt es kein Rammstein-Treffen. Vielleicht kann man noch ein bisschen stänkern, ein bisschen Unfrieden sehen, ein bisschen für Uneinigkeit sorgen. Und das wird sicherlich so weitergehen.
Seit Wochen sprechen wir jetzt ja über den sogenannten Siegesplan von Volodymyr Selenskyj. Und wir wissen nicht genau, was das jetzt für ein Plan ist. Sie waren vor kurzem selbst wieder mal in der Ukraine und Sie sprechen ja auch mit vielen Leuten. Was wissen Sie über diesen Siegesplan?
Ich finde es zunächst mal gut, dass dieser Siegesplan nicht öffentlich breit geredet wird. Ich verstehe das journalistische Interesse, dass man gern wissen möchte, was da drin steht. Aber dass man vertraulich zwischen der Ukraine und Staats- und Regierungschefs von Unterstützern darüber sprechen kann, ohne dass das nach außen dringt, das ist auch ein Wert an sich. In einer Zeit, wo immer jeder kleine Kram sofort, häufig aus Wichtigtuerei, geleakt wird und das dann auch viel Schaden anrichtet, wenn diese Dinge öffentlich werden. Mein Eindruck ist, dass Selenskyj und die gesamte ukrainische Führung den Westen dazu drängen wollen, aus dem geistigen Gefängnis auszubrechen, nämlich diesem geistigen Gefängnis, dass man denkt, Russland ist am Ende sowieso überlegen und man kann der Ukraine helfen, solange wie das notwendig ist, damit Putin entscheidet, dass er aufgibt oder wie der Kanzler es mal ausgedrückt hat, Putin muss einsehen, dass sein Angriffskrieg nicht von Erfolg gekrönt sein wird und deswegen aufhört, sondern dass man sich nach 2,5 Jahren Krieg mit einem nüchternen Blick auf die Lage davon befreit und sagt, es gibt eine Möglichkeit, Putin und Russland militärisch unter Druck zu setzen. Und nur dieser militärische Druck wird dazu führen, dass Putin an den Verhandlungstisch kommt. Und dann kann man sich überlegen, welche militärischen Fähigkeiten braucht die Ukraine, in welchem Zeitraum, um diesen militärischen Druck zu erzeugen. Und die zweite Frage, die so ein Plan beantworten soll, ist natürlich die Frage, wie hält man Putin davon ab, die Ukraine künftig wieder zu überfallen? Wie schafft man Sicherheit in Europa dauerhaft? Und da ist, glaube ich, kein Geheimnis verraten, wenn ich sage, dass der Plan von Selenskyj darauf hinausläuft, eine Möglichkeit zu finden, eine Einladung der Ukraine zu Mitgliedschaftsgesprächen in die NATO auszusprechen und auf diese Weise klarzumachen, da ist jetzt Schluss, das ist jetzt ein Raum der europäischen Sicherheit und da gibt es für Putin keine Möglichkeiten, weiter Unsicherheit zu schaffen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.